Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Liebe Gläubige, heute Abend wollen wir eine weitere Lektion aus der benediktinischen Ordensregel lernen, nämlich den übernatürlichen Gehorsam. An dich, schreibt nun der heilige Benedikt, richtet sich meine Rede, wer auch immer allem Eigenwillen entsagt, und um unter der Fahne Christi des Königs und Herrn zu streiten, die mächtigsten und vortrefflichsten Waffen des Gehorsams ergreift. Selbstentsagung ist die notwendige vorbereitende Maßnahme, um wirksam für Christus, den König, zu kämpfen. Tatsächlich verwendet der heilige Benedikt im lateinischen Original den Plural ab renuntians propris voluntatibus, allen Eigenwillen entsagend, weil der Egoismus so viele Formen annimmt. Die wesentlichen geistlichen Tugenden erachtet der heilige Paulus als unsere geistliche Rüstung. Hier ist die Waffenrüstung des Christen gemäß dem heiligen Paulus. Er spricht von den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken im 2. Korintherbrief im 6. Kapitel. Zieht an, sagt er, die Vollrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegenüber den Anschlägen des Teufels. Wir haben ja nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen im Reich der Himmel. So legt denn an die Vollrüstung Gottes, damit ihr zu widerstehen vermögt am bösen Tag und alles zu bezwingen und zu bestehen. Tretet also an, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Zu allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auszulöschen vermögt. Nehmt den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes, das da ist, das Wort Gottes. Das war der Epheserbrief. Und weiter. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes doppelt geschliffene Schwert. Es dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark und ist Richter über Gedanken und Regungen des Herzens. Im 4. Kapitel des Hebräerbriefs lesen wir das. So kommen wir jetzt nochmal auf einen wichtigen Punkt zurück. Vater ist, wer Leben schenkt und schützt. Und darum vermittelt ein geistlicher Vater der Gnade, so wie der heilige Benedikt, geistliches, göttliches Leben, Seelennahrung, Seelenarznei und geistliche Waffen. Den vom heiligen Benedikt seinen Mönchen geschenkten geistlichen Waffen gibt er den einfachen Titel Waffen des Gehorsams. Der gute Christ und der gute Soldat haben etwas gemeinsam. Sie können gehorchen und Befehlen folgen. Man ist Soldat, um zu gehorchen. Immer, egal was passiert. Der Soldat des Herrn gehorcht allgemein und ohne nach dem Warum zu fragen, in allem, das Gott wohlgefällig ist. Geht es darum, was in der Kirche besser sein könnte, schaut jeder zur kirchlichen Hierarchie. Aber das Grundübel findet sich in jedem von uns. Der aktive und passive Mangel an Autorität ist die Ursache für das heute in der Kirche und in der Familie herrschende Chaos. Nicht aktiver Mangel an Autorität, das heißt die Ausübung der Autorität, und passiv heißt, dass die Autorität geachtet, respektiert und befolgt wird. Nicht an beidem fehlt es in der heutigen Gesellschaft. In einer antiautoritären Zeit leben wir. die die Autoritätsausübung zum Wohl des Einzelnen wie der Gesellschaft nicht mehr gut kennt. Eltern können sich manchmal keinen Respekt mehr verschaffen, dass ihre Anordnungen von ihren Kindern befolgt würden. Von seinen eigenen Priestern wird ein Bischof nicht respektiert, der seinem Oberen, das heißt zumindest dem Papst, nicht gehorchen will. Wie unser heiliger Patriarch im 7. Kapitel erklärt, muss der Mönch auf den 12 Sprossen der Demutsleiter zur vollkommenen Gottesliebe hinaufsteigen. Durch Stolz steigt man hinunter, durch Demut nähert man sich dem lieben Gott, gemäß der Schrift. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Nun im 5. Kapitel, welches uns jetzt beschäftigt, eben deswegen, weil es explizit vom heiligen Gehorsam handelt, deklariert der heilige Mönchsvater den Gehorsam nicht als einen besonderen Grad der Demut. Der Heilige stellt nur fest, dass der Gehorsam der Gipfel und vollkommenste Ausdruck der Demut ist, er schreibt. Der erste Schritt der Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung derer, die nichts für liebenswerter halten als Christus. Ob des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der Hölle oder wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens, darf es für sie nach einem Befehl des Oberen kein Zögern geben, sondern sie erfüllen den Auftrag sofort, als käme er von Gott. Von ihnen sagt der Herr, aufs erste Hören hin gehorcht er mir, Psalm 17, Vers 45. Und ebenso sagt er den Lehrern, wer euch hört, hört mich, Lukas 10, 16. Die so beschaffen sind, verlassen sogleich das Ihrige und den Eigenwillen aufgebend, legen sie unvollendet aus der Hand, womit sie eben beschäftigt waren. Schnellen Fußes folgen sie gehorsam dem Ruf des Befehlenden mit der Tat. Mit der Schnelligkeit, die aus der Gottesfurcht kommt, geschieht beides rasch wie in einem Augenblick. Der ergangene Befehl des Meisters und das verbrachte Werk des Jüngers. So drängt sie die Liebe, zum ewigen Leben voranzuschreiten. Lassen Sie uns doch kurz hier die Eigenschaften des echten Gehorsams aufzählen. Die erste, vom heiligen Benedikt schon erwähnt, ist Promptheit oder Unverzüglichkeit, Schnelligkeit. Für ihn ist sie so sehr synonym mit dem wahren Gehorsam, dass er Gefallen daran findet, sie später nochmals zu erwähnen und beschreiben. Ein gehorsamer Mann zögert nicht. Nach Ausreden sucht er nicht, um seiner Pflicht zu entgehen. Was auch immer der Befehl sei und wo auch immer er herkomme, entsagt er jeglicher persönlicher Erwägung. Hier handelt es sich nicht um eine natürliche Fähigkeit, sondern um eine, die durch übernatürlichen Geist, Gnade und Übung erworben wird. Natürlicherweise entbehren wir dieser entschiedenen Einfalt. Nicht? Das sind natürlicherweise kompliziert. Wenn immer wir uns irgendeiner Arbeit hingeben, konzentriert sich unsere Tätigkeit so, dass, wenn wir aufgefordert werden, sie sein zu lassen, um eine andere zu beginnen, ein gewisser innerer Schock unvermeidbar ist. Innerlich erhebt sich ein geheimer Protest, eine Art ungewolltes Zögern. Die Menschen, der wahren Gehorsam erreicht hat, gibt es solche unwillkürlichen Regungen nicht. Sofort lässt er seine Arbeit sein. Er gibt auf seinen eigenen Willen, seine Vorzüge und Interessen des Moments. Seine Tätigkeit fällt ihm aus den Händen und sie sind frei. Warum ist es von Bedeutung, ob seine Arbeit unfertig sei? Sie kann wieder aufgenommen werden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber dass Gott warten müsste, das ist nicht recht. Denn Gott hat gesprochen. Und für den gehorsamen Menschen gibt es nur zwei Dinge in der Welt, Gott und Gottes Willen. Die gehorsame Seele hält Schritt mit ihrem Befehlshaber. Ein Befehl ist sofort und knapp gefolgt von der Ausführung desselben. Der gute Befehlshaber muss seine Streitkräfte gut im Griff haben, um von ihnen die höchste Wirksamkeit zu erhalten, im genauen Moment, wo sie benötigt wird. So verhält es sich mit der gehorsamen Seele. Wahre Selbstbeherrschung und innerliche Souveränität heißt, alle seine vitalen Kräfte im Griff haben, gut gekannt und geordnet, um sie im genauen Moment in der von Gott geforderten Arbeit zusammenarbeiten zu lassen. Diese Seele bemüht sich um etwas oder löst sich davon, wie Gott will, mit Gott und für Gott. Letztendlich kommt diese außergewöhnliche Promptheit nur von der Gottesfurcht. Sie besteht in der Schnelligkeit, die aus der Gottesfurcht kommt, sagt der heilige Benedikt. Die Seele fürchtet Gott, eben weniger zu gefallen, die enge Beziehung mit Gott zu dämpfen oder zu verlieren. Solch eine Seele liebt wahrhaftig und besitzt kein anderes Verlangen, als geschwind die Straße zum ewigen Leben hinaufzusteigen, die von der Liebe gedrängt werden, zum ewigen Leben voranzuschreiten, sagt die Regel. Zitiere ich Ihnen die heilige Regel nochmal. Deshalb schlagen Sie entschlossen den engen Weg ein, von dem der Herr sagt, eng ist der Weg, der zum Leben führt. Matthäus 7,14. Sie leben nicht nach eigenem Gutdünken, gehorchen nicht ihren eigenen Verlangen und Begierden, sondern gehen ihren Weg nach dem Urteil und Befehl eines anderen. Sie bleiben im Kloster und haben das Verlangen, dass ein Abt ihnen vorstehe. Ohne Zweifel folgen sie dem Leitsatz des Herrn, der sagt, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Sorgen machen wir uns. Ist der Gehorsam hart? Wird die Autorität ordentlich ausgeübt? Wenn es um Gott und die Ewigkeit geht, sind die Schwierigkeiten des Weges nicht belanglos? Dies ist der einzige Weg zum Heil. Im 71. Kapitel lehrt St. Benedikt, dass die Mönche nicht nur dem Abt, sondern sich gegenseitig gehorchen sollen, wissend, dass sie auf diesem Weg des Gehorsams zu Gott gelangen, sagt er. Unser Heiland selbst sprach, eng ist der Weg, der zum Leben führt, und doch können wir nur durch ihn eingehen. Eng ist er, weil unsere Herzen eng sind. Zum königlichen und triumphalen Weg wird er, sobald wir unsere Herzen Gott öffnen. Sobald wir erkennen, dass unser Heil, die ewige Glückseligkeit, nur durch Gehorsam gewonnen wird, treffen großherzige Seelen ihre Wahl. Mönche ordnen sich nicht aus Zwang, Schwachheit, Unfähigkeit oder Mangel an Selbstinitiative unter. Wir alle in der Welt Lebenden haben dasselbe Bedürfnis, durch Gehorsam auf dem Weg der Heiligkeit geführt zu werden. Den Himmel können wir nur dann erreichen, wenn wir im Geist des Evangeliums leben, in Keuschheit oder im Losgelöstsein von Genüssen, in Armut oder im Losgelöstsein von Dingen und am allerwichtigsten durch Gehorsam oder das Losgelöstsein vom Eigenwillen. Die verrückte Welt rühme sich der Schande ihrer Sinnlichkeit, ihres Egoismus und Stolzes. Bald wird dieser Rauch verflogen sein. Alle Siege Gottes werden durch Gehorsam gewonnen. Denken Sie an die Menschwerdung. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, 38. Das lässt sich auch auf unsere liebe Frau anwenden. Um uns zu erlösen, wurden beide gehorsam bis zum Tod. In der Heiligen Eucharistie fand Jesus das Mittel, bis zum Ende gehorsam zu sein, sozusagen bis ans Ende der Zeiten. Darum sind die Gehorsamen in guter Gesellschaft. Was ist ungehorsam im Angesicht solch grundlegender Tatsachen unserer Religion anderes als Unordnung und Wahnsinn? Jeden Tag dürfen wir diesen großen Gehorsam Jesu bewundern, dass auf die Worte des Priesters, egal wo er sie spricht, vom Himmel auf die Erde herabkommt, dass er sich, egal wohin, tragen lässt vom Priester, alles wie der Priester will, wann der Priester will. Nicht, da ist sozusagen ein anderer Tod, den der Herr stirbt. Und weiter lesen wir in der Heiligen Regel. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott akzeptabel und für die Menschen süß, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren und Widerrede ausgeführt wird. Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen, sagt er doch, wer euch hört, der hört mich. Um unseren Gehorsam zu vervollkommnen, betont St. Benedikt dessen innere Eigenschaften. Er soll Gott angenehm und für die Menschen beglückend sein. Gott rühmt sich des Menschen Gehorsams. Die ihm zuteil werdende Verherrlichung und das Wohlgefallen, das Gott findet am Menschen, übertrifft in gewisser Weise das, was immer wächst vom Gehorsam der Engel. Dieser Gehorsam der Engel besteht ja, wie Sie wissen, in einem einzigen Akt, der sie nichts kostet. Kein Leid oder Kampf findet sich in der Natur der Engel, die vollkommen geistlich und ausgeglichen sind. Nicht alles ist in ihnen im Gleichgewicht. Begehrlichkeit kennen sie nicht. Nicht jene Begehrlichkeit, jene Leidenschaft, die Leidenschaft. Nicht, weil immer, wenn wir nicht der Ordnung der Realität, der Wirklichkeit entsprechen, die wir nur mit unserer Vernunft wahrnehmen können, dann entsteht geistlicher, emotionaler oder auch körperlicher Schmerz. Die Engel haben keine Märtyrer, aber unsere gebrochenen, verrenkten menschlichen Naturen, die haben Märtyrer. Einen großen Triumph bereiten wir dem lieben Gott, wenn wir gehorsam sind, denn wir müssen so vielen Reizen widerstehen und durch das Netzwerk der Versuchungen hindurchschneiden. Gehorsam ist ein sich dem Willen Gottes wiederholendes Unterwerfen. Ist das nicht ein Akt? Es ist immer wieder aufs Neue ein sich dem lieben Gott unterordnen, ein den eigenen Willen sterben lassen, immer wieder bis zum letzten Atemzug. Gottes Wohlgefallen ist zwar das letzte Ziel unseres Gehorsams, er muss aber auch für die Menschen süß sein. Wenn wir recht gehorchen, dann erleichtern wir die Last jener, die uns regieren müssen. Eine Familie, ein Land, die Kirche leiten, das ist ein lastvoller Dienst. Dauernde Wachsamkeit ist gefordert. Man muss sich dem Strom jener Kräfte entgegenstemmen, die für die Familie, Gesellschaft und die Kirche sonst zerstörerisch wären. Sehr tröstlich ist es für die Eltern oder Priester zu sehen, dass ihre Kinder oder geistliche Familie zusammenarbeiten. Mühsam genug ist es, mit widerwärtigen Bedingungen zu kämpfen zu haben, ohne zusätzlichen Widerstand von sturen menschlichen Willen erdulden zu müssen. Durch den Gott und Menschen wohlgefälligen Gehorsam wird die Erde sozusagen zum Himmel. Dein Wille, o Gott, geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, wenn wir folgendermaßen gehorchen. Nicht ängstlich, das heißt ohne Zögern, weil unsere Seele nicht unentschieden zwischen zwei Seiten hin und her gerissen ist, hin und her schwanken kann, denn nur eine Seite, die Seite Gottes, kann es für uns geben. Gehorchen ohne Verzögerung, keiner innerlichen Kraft, dürfen wir gestatten, Gott auch nur einen Moment zu widerstehen. Gehorchen ohne Lauheit, der kraftlosen Seele, die von einem geheimen Verlangen nach einem Objekt niedergedrückt wird, das Gott nicht erwählt hat, das kennt der wahrhaft Gehorsame nicht. Man gehorcht ohne Murren, wovon in einem Moment noch die Rede sein soll, davon spricht der heilige Benedikt explizit. Und schließlich gehorchen ohne Widerwillen, denn der Gehorsame, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen, sagt der heilige Benedikt. Nicht, wir sind so stolz als Menschen, dass wir letztendlich niemand als dem Herrn des Himmels und der Erde gehorchen wollen. Nicht, wir sind anderen gehorsam deswegen, weil wir Gott gehorchen wollen. Wir lesen in der Heiligen Regel, die Jünger müssen ihn mit frohem Herzen leisten, das heißt den Gehorsam. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das ist der 2. Korintherbrief im 9. Kapitel. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch kein Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrenden, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. So unterscheiden wir zwischen drei Arten des Gehorsams. Gehorsam der Tat, Gehorsam des Willens und Gehorsam des Denkens. Ganz unten zuallererst, da haben wir den Gehorsam der Tat. Das trifft zu auf jenen, der zögert, den Befehl auszuführen oder ihn nur ausführt unter Zwang. Und da handelt es sich um eine Knechtschaft. Das ist sozusagen ein rein mechanischer Gehorsam. Der Obere hat, aus welchen Gründen auch immer, ein menschliches Motivations- oder Druckmittel, um den Untergebenen zum Gehorsam zu bringen. Dann auf der nächst höheren Ebene, an zweiter Stelle, finden wir den echten Gehorsam. Und beim vernünftigen Wesen, das wir sind, bedeutet das, dass sich unser Wille dem Willen des anderen anschließen muss. Das heißt, es muss diesen Befehl zu eigen machen. Nicht der Obere will das, ich will das auch. Der Obere weiß sicherlich, warum er das will, ich weiß es nicht. Ich will das auch. Sehen Sie schon, was das für eine Schwierigkeit darstellt? Nicht, dass wir etwas wollen sollen, was uns nicht unbedingt einleuchtet. Und dann an dritter Stelle, nicht die größte Herausforderung für den Vollkommenen. Das ist das, wie der heilige Benedikt sagt, nach dem Urteil und Befehl eines anderen Leben. Mein Oberer, meine Eltern, mein Seelenführer, die ordnen mir das und ich werde es machen, aber es ist absurd. Besseres könnte man tun. Nicht, was hier fehlt, das ist der Gehorsam des Verstandes. Das mag militärischer, aber eben nicht religiöser Gehorsam sein. Jemand mag einwenden, dass dieser Punkt übertrieben sei. Niemand liegt jemals unfehlbar richtig zu allen Zeiten. Nicht einmal der Papst, der nur in bestimmten Dingen unter besonderen Bedingungen unfehlbar ist. Warum sollte ich dafür halten, dass die erste Autorität, die mir begegnet, immer und überall unfehlbar sei? In anderen Worten, bin ich zur Überzeugung verpflichtet, dass die vorgeschriebene Handlung oder Handlungsweise die bestmögliche sei? Vom absolut Guten oder Besseren kann hier nicht die Rede sein, da nur Gott gut, das allerhöchste Gut ist. Sobald man die Domäne des Geschaffenen betritt, gibt es kein absolut Gutes. Absurd wäre es, solches von einem Geschöpf zu verlangen, weil Gott es nicht außerhalb seiner selbst verwirklichen kann. Nicht das absolute, das reine Gute, das höchste Gut, das gibt's nur in Gott selbst, aber nicht in der Schöpfung. Die Welt ist nicht die beste aller möglichen Welten. Nicht die Welt ist die beste für jene Zwecke, die der liebe Gott mit dieser Welt verfolgt. Vom Oberen hat man nur das Gute zu erwarten. Ein Gut, das zum Ganzen passt und nicht dessen Harmonie stört. Im praktischen Leben ist das absolut Gute das, was uns im Namen Gottes aufgetragen ist. Zweifelsohne sind weder Abt, Priester noch Eltern unfehlbar. Und doch erfreuen sie sich einer besonderen Standesgnade. Was wäre, wenn sie falsch lägen? Sofern sie ihre Grenzen nicht überschreiten, indem sie Böses befehlen, können wir nicht irren und sind wir unfehlbar, indem wir gehorchen. Lassen Sie uns all das kurz mit dem heiligen Franz von Sales zusammenfassen. Er sagt, es gibt zwei Arten von Gehorsam. Den Gebotenen und den Freiwilligen. Der Gebotene verpflichtet uns, der kirchlichen Obrigkeit zu gehorchen. Du musst auch weltlichen Obrigkeiten gehorchen, sagt er, ferner deinen persönlichen Vorgesetzten, dem Vater, der Mutter, den Lehrern. Man spricht hier von Pflichtgehorsam, weil sich keiner der Verpflichtungen ziehen darf, diesen Vorgesetzten zu gehorchen. Sie haben ihre Gewalt zu befehlen und zu regieren von Gott. Jeder in seinem Bereich. Tu also, was sie anordnen, das ist deine Pflicht. Willst du aber vollkommen sein, sagt er, dann folge auch ihren Ratschlägen, Wünschen und Meinungen, soweit Liebe und Klugheit es zulassen. Gehorche endlich ruhig, ohne Widerrede, rasch, ohne Zögern, freudig und ohne Ärger. Besonders aber gehorche liebevoll, aus Liebe zu dem, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, der lieber das Leben aufgeben wollte als den Gehorsam. Damit du deinen Vorgesetzten leichter gehorchen lernst, gib gern dem Willen Gleichgestellter nach. Passe dich auch gern den Wünschen deiner Untergebenen an, soweit es die Vernunft zulässt. Selig die Gehorsamen, denn Gott wird sie niemals irre gehen lassen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.